Wenn Petrus Gott lobt, klingt das anders als eine wohlformulierte theologische Abhandlung. Ein ehemaliger Fischer schreibt einen einzigen langen Satz, in dem er geradezu überläuft von Worten über den Vater, den Sohn und den Geist, ohne sich um Stilregeln zu kümmern, aber getragen von einer tiefen inneren Erfahrung. Während die ersten Christen unter römischer Macht, jüdischer Tradition und griechischer Philosophie standen, öffnet Petrus ihnen eine andere Wirklichkeit. Er spricht wohl von demselben Gott, aber in einer Weise, die ihr Herz erreicht, ihre Leiden einordnet und ihre Hoffnung neu belebt. Den dreieinen Gott segnen, was bedeutet es, gut von Gott zu reden? Wenn Petrus ausruft, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffnet sich ein Raum, in dem Sprache mehr ist als Frömmigkeitsformel. Segnen meint hier nicht, dass der Mensch Gott etwas hinzufügt, sondern dass er in rechter, liebevoller Weise von ihm spricht. Es ist ein Gutreden über Gott, über sein Herz, seine Wege, seine Geduld. In diesem Gutreden schwingt Anbetung mit, aber auch ein klares Erinnern, wer ist dieser Gott, von dem ich rede, und was hat er wirklich getan? Petrus stellt sich innerlich neben die zerstreuten Gläubigen und beginnt, über den dreieinen Gott so zu sprechen, dass seine Güte sichtbar wird, nicht abstrakt, sondern in konkretem Handeln des Vaters, durch den Sohn, im Heiligen Geist. Im Griechischen bedeutet das Wort gesegnet, gut gesprochen, mit Anbetung gepriesen. Ein Segen ist daher ein Gutsprechen, und jemanden zu segnen heißt, gut von ihm zu reden. Gott zu segnen bedeutet also, gut über ihn zu sprechen und über alles, was er für uns ist, was er für uns getan hat und was er für uns tun wird. Gott zu segnen heißt, in süßer Weise von dem zu reden, was Gott ist, was er getan hat und was er tun wird. Auffällig ist, worüber Petrus schweigt und worüber er spricht. Er schweigt von materiellen Sicherheiten, von politischer Ruhe, von äußerer Anerkennung. Stattdessen erinnert er an die Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und an ein Erbe, das in den Himmeln verwahrt ist. Das Gutreden über Gott richtet den Blick weg vom rein Sichtbaren. Es deutet das eigene Leben vom Handeln Gottes her, die empfangene Barmherzigkeit wird zum inneren Kommentar zu den Umständen. So wird das Segnen Gottes zu einer Form geistlicher Wahrnehmung. Petrus benennt die Wirklichkeit des Vaters, der in seiner großen Barmherzigkeit neu beginnen lässt, des Sohnes, der in der Auferstehung den Tod durchbrochen hat, und des Geistes, der diese Hoffnung als Gegenwartskraft mitten in Prüfungen wachhält. Dass Petrus so sprechen kann, hat mit seiner eigenen Geschichte zu tun. Der Jesus verleugnet und seine Ohnmacht bitter erfahren hat, redet nun gut von dem Gott, der ihn nicht fallen ließ, sondern neu gewann. Wer so segnet, spricht nicht über Lehren, sondern aus Bewahrung, Vergebung und Wiederherstellung. Deshalb klingt sein Lob nicht wie eine Pflichtübung, sondern wie das Echo einer erfahrenen Treue. Die Worte tragen eine innere Wärme, der dreieine Gott ist nicht ein Dogma, sondern der lebendige Vater, der durch den auferstandenen Christus und den gesandten Geist bis in die Zerstreuung hinein präsent ist. In dieser Perspektive wird das Lob nicht kleingeredet durch Leiden, sondern gewinnt gerade dort Tiefe. Wer lernt, in dieser Weise gut von Gott zu reden, beginnt zu entdecken, dass sein eigenes Leben, mit Wunden und Umwegen, zu einem leisen, aber starken Zeugnis seiner Nähe werden kann. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus, Gutreden über den dreieinen Gott lädt ein, die eigene Sprache über Gott zu prüfen. Wo unsere Worte kalt, routiniert oder von Enttäuschung geprägt sind, macht sein Lob deutlich, dass der Weg zurück nicht über Anstrengung führt, sondern über Erinnerung, an empfangene Barmherzigkeit, an kleine und große Erfahrungen der Bewahrung, an Hoffnung, die nicht aus uns selbst stammt. Wenn das Herz dort neu berührt wird, findet auch unsere Rede zu einem Ton, der Gott ehrt und zugleich den eigenen Glauben stärkt. Ein solches Segnen Gottes kann leise stattfinden, mitten im Alltag und gerade dort zu einem stillen, tragenden Strom werden, der auch in dunklen Situationen die Treue des dreieinen Gottes ins Licht stellt. Erbe, Bewahrung und lebendige Hoffnung. Petrus malt das Erbe, das den Glaubenden zugesagt ist, in dichten Worten, unverderblich und unbefleckt und unverwelklich. In diesen drei Begriffen spiegelt sich der dreieine Gott. Unverderblich ist das Erbe, weil es seinen Ursprung im Vater hat, dessen Wesen keiner Auflösung unterliegt. Unbefleckt ist es, weil der Heilige Geist alles, was zu diesem Erbe gehört, rein und lauter erhält und nicht zulässt, dass fremde Beimischungen das Geschenk Gottes verfälschen. Unverwelklich ist es, weil der Sohn selbst die Herrlichkeit dieses Erbes ist, eine Herrlichkeit, die nicht verblasst wie menschliche Erfolge, sondern bleibt, wenn alle anderen Farben verblüht sind. So wird deutlich, das Ziel, auf das die Hoffnung der Gläubigen ausgerichtet ist, ist nicht etwas, sondern jemand, nicht nur eine himmlische Sache, sondern die bleibende Gemeinschaft mit dem Vater, im Sohn, durch den Geist. In Vers 4 fährt Petrus fort, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Der Hauptpunkt in diesem Vers ist das Erbteil. Dieses Erbteil ist seinem Wesen nach unvergänglich, in seinem Zustand unbefleckt und in seinem Ausdruck unverwelklich. Ich glaube, dass diese Beschreibung unseres Erbteils die Dreieinigkeit einschließt. Unvergänglich bezieht sich auf die Natur des Vaters, unbefleckt auf das heiligende Werk des Geistes, das den Zustand rein und lauter erhält, und unverwelklich auf Christus als den Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, die niemals vergeht. Doch Petrus bleibt nicht beim Zukünftigen stehen. Zwischen der Zusage des Erbes und seiner vollen Schau in der kommenden Herrlichkeit spannt sich die Gegenwart, und gerade hier setzt er an, die Gläubigen werden durch die Kraft Gottes sicher bewahrt mittels des Glaubens zu einer Errettung, die bereit steht, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Dieselbe göttliche Macht, die das Erbe in den Himmeln verwahrt, trägt die Glaubenden durch mancherlei Prüfungen hindurch. In dieser Spannung reift der Glaube. Er wird geläutert, so wie Gold im Feuer geprüft wird, und wird dadurch kostbarer, nicht für Gott, als müsste er erst von uns überzeugt werden, sondern in seiner Fähigkeit, an Christus festzuhalten. Die Bewährung des Glaubens werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi befunden. Die Geschichte Gottes mit einem Menschen wird einmal sichtbar machen, wie treu Gott seinen Weg mit ihm gegangen ist. Wenn Petrus zum Ende des Glaubens kommt, greift er ein Wort auf, das zugleich Grenze und Vollendung beschreibt, so empfangt ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung eurer Seelen. Die Seele mit ihrem Fühlen, Denken und Wollen ist in den Anfechtungen besonders verletzlich. Darum ist es tröstlich, dass der Weg durch Leiden hindurch nicht nur auf ein äußeres Erbe zielt, sondern auf eine innere Heilung und Klärung. Das künftige Erbe, die gegenwärtige Bewahrung und die lebendige Hoffnung gehören untrennbar zusammen. Der Vater schenkt, was nicht vergeht, der Geist bewahrt und heiligt, und der Sohn ist sowohl der Garant des Erbes als auch der, dem der Glaube entgegenhält. Aus dieser Sicht wird die Gegenwart nicht entwertet, sondern erhält Gewicht. Die Spannungen und Prüfungen bekommen nicht das letzte Wort, aber sie werden ernst genommen als Orte, an denen der dreieine Gott seine treue Bewahrung erweist. Aus dieser Linie des Petrus erwächst eine stille Ermutigung, die Hoffnung, von der er spricht, ist keine fragile Stimmung, die schnell verfliegt, sondern ein von Gott selbst gestützter Lebensraum. Wer sich darin wiederfindet, darf wissen, dass weder die Begrenztheit der eigenen Kraft noch die Vielfalt der Anfechtungen das Erbe in Frage stellen. Die Bewahrung durch die Kraft Gottes geschieht nicht außerhalb, sondern mitten im Unvollkommenen. Gerade dort kann der Blick auf das unverderbliche, unbefleckte und unverwelkliche Erbe die Seele entlasten und den Glauben neu ausrichten, nicht auf das, was sichtbar schwankt, sondern auf den, der seine Zusage nicht zurücknimmt. Zu einem unverderblichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch die Kraft Gottes sicher bewahrt werdet mittels des Glaubens zu einer Errettung, die bereit steht, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Petrus' Zusammenhang von Erbe, Bewahrung und lebendiger Hoffnung eröffnet eine andere Weise, die eigenen Lebensumstände zu betrachten. Statt die Schwierigkeiten als Widerspruch gegen Gottes Zusagen zu verstehen, werden sie in seinem Blick zu einem Feld, auf dem das Unsichtbare sich behauptet, das Erbe, das nicht verdirbt, die Bewahrung, die nicht von unserer Standhaftigkeit abhängt, die Hoffnung, die nicht an Stimmungen gebunden ist. Diese Sicht nimmt den Ernst der Anfechtung nicht weg, aber sie stellt ihn in den weiteren Horizont des dreieinen Gottes. In diesem Horizont kann der Glaube aufatmen, das Ziel bleibt, das Erbe bleibt, und Gott selbst bleibt der, der durchträgt. Göttliche Offenbarung statt Religion und Philosophie. Die Welt, in der die Adressaten des Petrusbriefes lebten, war geprägt von römischer Macht, jüdischer Religiosität und griechischer Philosophie. In dieses Geflecht hinein schreibt Petrus einen Abschnitt, der auffallend frei ist von religiösen Schlagworten und philosophischen Systemen. Er redet von Propheten, die eifrig gesucht und geforscht haben im Blick auf die für euch bestimmte Gnade, und von dem Geist Christi, der in ihnen schon von den Leiden und den nachfolgenden Herrlichkeiten zeugte. Was ihn bewegt, ist nicht die Frage nach einem stimmigen System, sondern die Spur Gottes in der Geschichte. Ein und derselbe Geist, der in den alttestamentlichen Propheten wirkte, ist jetzt wirksam in denen, die an Christus glauben. Offenbarung meint hier nicht ein Sonderwissen für wenige, sondern das Öffnen der Augen für diese durchgehende Linie des Handelns Gottes. Das Gutsprechen über den dreieinen Gott in 1,3-12 ist völlig verschieden sowohl von der hebräischen Religion als auch von der griechischen Philosophie. In diesen 10 Versen ist nichts von Religion oder Philosophie zu finden. Mit anderen Worten, das, was Petrus hier schreibt, ist weder religiös noch weltlich. Hier finden wir keinen religiösen Gedanken und keinen weltlichen Begriff oder irgendeine Philosophie. Nach welchem Maßstab also wurden diese Verse geschrieben? Sie wurden gemäß Gottes Offenbarung geschrieben. Diese Offenbarung ist jedoch nicht nur objektiv, sondern im Gegenteil eine subjektive Offenbarung. Das bedeutet, dass Petrus diese Verse auf der Grundlage seiner geistlichen Erfahrungen verfasst hat. Dass Petrus auf Offenbarung und Erfahrung pocht, wird auch daran sichtbar, wie unmittelbar er von Christus spricht, den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und mit einer Freude jubelt, die unaussprechlich und verherrlicht ist. Das ist keine Sprache für einen fernen Lehrer oder eine abstrakte Idee. Hier spricht jemand, dessen Inneres von einer Person ergriffen ist, die er kennt und doch nicht sieht. In dieser Spannung zwischen Unsichtbarkeit und erfahrbarer Gegenwart entfaltet sich das Geheimnis des dreieinen Gottes, der Vater bleibt verborgen und doch zugewandt, der Sohn ist historisch erschienen und doch jetzt dem äußeren Blick entzogen, und der Heilige Geist macht beides im Herzen der Glaubenden lebendig. So entsteht ein Reden über Gott, das weder in bloßer Tradition aufgeht noch in spekulativer Weisheit versandet. Die ungewöhnliche Dichte der Begriffe in 1 Petrus 1,3-12, Barmherzigkeit, Wiedergeburt, lebendige Hoffnung, Erbe, Bewahrung, Prüfungen, unaussprechliche Freude, zeigt, wie sehr Petrus von innen her schreibt. Seine Worte sind gefüllt von erlebter Gnade, dem Scheitern auf dem Hof des Hohenpriesters, der bitteren Reue, der persönlichen Wiederherstellung durch den Auferstandenen am See. Wenn er nun vom dreieinen Gott spricht, dann nicht als neutraler Beobachter, sondern als einer, dessen Selbstbild von der Begegnung mit Christus und dem Wirken des Geistes neu geordnet wurde. Damit wird auch für die Lesenden klar, die christliche Hoffnung ruht nicht auf der Überlegenheit eines Denksystems über andere Systeme, sondern auf der Wirklichkeit eines Gottes, der sich offenbart, der sucht, der aufrichtet und bewahrt. Gerade in einer Umgebung, die von starken religiösen und philosophischen Strömungen geprägt ist, kann Petrus' Art zu reden befreiend wirken. Sie nimmt ernst, dass der Mensch Fragen hat, dass er denkt, vergleicht, abweckt. Und dennoch wird deutlich, die entscheidende Bewegung kommt nicht von unten nach oben, vom suchenden Menschen hin zu einem vage gedachten Gott, sondern von oben nach unten, vom Vater, der den Sohn sendet, vom Sohn, der leidet und erhöht wird, vom Geist, der diese Geschichte in unserem Innern lebendig macht. In dieser Perspektive darf der Glaube einen ruhigen Mut gewinnen, er muss sich nicht überhöhen, um ernst genommen zu werden, sondern kann schlicht bekennen, was er empfangen hat. Ein solcher Glaube bleibt lernfähig und fragend, ist aber doch getragen von der Gewissheit, dass der dreieine Gott sich zeigt, in der Schrift, in der Geschichte und im eigenen Leben. Den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und mit einer Freude jubelt, die unaussprechlich und verherrlicht ist. Im Blick auf diese Errettung haben die Propheten eifrig gesucht und geforscht, die im Blick auf die für euch bestimmte Gnade geweissagt haben, indem sie danach geforscht haben, auf welche Zeit oder welche Art von Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete, wenn er im Voraus die Leiden Christi und die Herrlichkeiten danach bezeugte. Ihnen wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch mit diesen Dingen dienten, die euch jetzt durch jene verkündet worden sind, die euch durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist das Evangelium gepredigt haben, Dinge, in die Engel hineinzuschauen begehren. Petrus' Abgrenzung von bloßer Religion und Philosophie führt nicht in Antiintellektualismus, sondern in eine andere Mitte, das Hören auf Gottes Offenbarung und das Ernstnehmen der eigenen geistlichen Erfahrungen. Wer sich darin wiederfindet, darf seine Fragen behalten und zugleich darauf vertrauen, dass Gott sich nicht hinter Systemen verschließt. Die Worte des Apostels erinnern daran, dass der dreieine Gott sich nicht nur in großen Momenten zeigt, sondern auch im Stillen, im wachsenden Vertrauen, im leisen Trost, in der unerklärlichen Freude mitten in Belastung. Diese Spuren zu beachten, kann den Glauben verankern, nicht im wechselnden Klima religiöser Trends oder philosophischer Mode, sondern im bleibenden Handeln des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dreieiner Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du nicht fern und abstrakt bist, sondern dich uns in Jesus Christus gezeigt und dich durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hineingegeben hast. Wo unsere Sicht vom Leben von Angst, Druck oder menschlichen Maßstäben geprägt ist, lass uns neu erkennen, wie groß deine Barmherzigkeit ist und wie sicher das Erbe, das du für uns bereitet hast. Stärke unseren Glauben mitten in Prüfungen, damit unsere Hoffnung lebendig bleibt und unsere Freude in Christus auch dann nicht verstummt, wenn wir ihn nicht sehen. Fülle unser Denken und Reden mit deiner Wahrheit, damit unser Lob dich wirklich widerspiegelt und wir aus der Gewissheit leben, von dir bewahrt und geliebt zu sein. Lass uns mehr von der Herrlichkeit des Sohnes, der Treue des Vaters und dem Trost des Geistes erfahren, bis unsere Seele in deinem Heil vollkommen zur Ruhe kommt. Amen.